Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und dem Programm ganz großer Kontrast zwischen Engagement und dem Willen zur Veränderung auf der einen Seite und auf der anderen die Mühen der politischen Ebene, Arbeitskreise, Ausschüsse und kaum Fortschritte in der Sache. Großer Kontrast also. Fürs Engagement stehen Tausende meist junger Menschen, die statt Schule heute Greta Thunberg trafen. Die ältere Generation habe versagt, erklärte die, und wenn die Jungen sich ängstigten um die Zukunft, dann werde ihnen nur gesagt, keine Sorge. Ein Auszug Greta Thunberg heute in Berlin.
The older generations have failed tackling the biggest crisis humanity has ever faced. When we say to them that we are worried about the future of our civilization, they just pat on our heads saying everything will be fine, don't worry. But we should worry. We should panic. And by panic, I don't mean running around screaming. By panic, I mean stepping out of our comfort zones.
Die Jungen sollten sogar Panik haben, sollten raus aus den Komfortzonen, die jugendliche Klimaaktivistin Greta Thunberg heute in Berlin. Zeitgleich wird beraten in Berlin in der politischen Komfortzone über Klimaschutz im Verkehr und wie tief der Graben ist zwischen dem, was engagierte Jugendliche wollen und dem, was Politiker leisten, dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber ein Blick auf einen anderen Ort des politischen Underperforming. Dritter Anlauf im britischen Parlament, um eine Mehrheit für einen Teil des Brexit-Vertrages mit der EU zu erringen. Und diese Mehrheit gab es wieder nicht. Christina Heuer in London. Neue Schlappe für May und nun?
Nun ist die Aufregung groß in Westminster. Theresa May hat zwar 44 Stimmen mehr bekommen als beim letzten Mal, aber es ist gekommen wie vermutet. Sie hat trotzdem verloren. Die Premierministerin hat danach gesagt, diese Abstimmung, die werde schwere Folgen haben. Großbritannien werde so gut wie sicher an der Europawahl teilnehmen müssen. Und das Parlament sei schuld. Es sei gegen alles, wisse aber nicht, wofür es ist. Und Oppositionsführer Jeremy Corbyn, der hat nach der Abstimmung in seiner ersten Reaktion den Rücktritt der Premierministerin gefordert und Neuwahlen. Und er hat gesagt, er setze jetzt darauf, dass das Unterhaus am Montag mit Mehrheit einen Alternativvorschlag zu Mays gescheitertem Deal beschließt.
Das heißt, es könnte jetzt einen neuen Versuch geben, noch einen Abstimmungsanlauf. Immerhin sind ja die Nein-Stimmen von Mal zu Mal weniger geworden, aber das ist wohl nicht, was Jeremy Corbyn meint.
Das meint er nicht. Und ich halte es auch für ausgeschlossen, dass Theresa May diesen Gang noch einmal versuchen würde. Sie hat zwar mehr Stimmen bekommen, aber sie hat wieder 58 Stimmen zu wenig. Und es gibt einfach keine Chance mehr, dass sie die noch irgendwo holen kann. Theresa May kriegt die knallharten Brexiteers bei Tory nicht rum. Sie kriegt zu wenige von den Brexiteers um Boris Johnson und Jacob Rees-Mogg rum, die sich durch ihre Rücktrittsankündigungen haben bezirzen lassen. Sie selbst hat nach der Abstimmung zwei Sätze gesagt, die zeigen, dass sie das alles verstanden hat. Sie hat gesagt, ich fürchte, wir haben die Grenzen dieses Prozesses im Parlament erreicht. Und zweitens hat sie gesagt, wir müssen uns auf einen alternativen Ausweg einigen.
Kurz nochmal zur politischen Zukunft der Premierministerin. Theresa May hatte ja in Aussicht gestellt, dass sie zurücktritt, wenn sie eine Mehrheit erhält in dieser Abstimmungsrunde. Das war nun nicht der Fall. Kann das denn heißen, dass sie bleibt?
Ausgeschlossen. Diese Premierministerin ist sowas von am Ende. Sie ist eine Regierungschefin, die dreimal grandios gescheitert ist. Das, wenn man das mal auf deutsche Verhältnisse übersetzt, eine solche Regierungschefin wäre schon lange nicht mehr im Amt. Die Regierung zerbröselt Theresa May unter den Händen. Ihre Partei will sie loswerden. Das Parlament hat bereits begonnen, ihr die Kontrolle aus der Hand zu nehmen. Also sie wird gehen. Es könnte höchstens sein, wenn das heute noch etwas ändert, dass sie früher als geplant zurücktritt, also nicht erst im Sommer. Aber das müssen wir abwarten.
Die nächsten Schritte, soweit sie vorhersehbar sind, am 12. April, also ein No-Deal-Brexit oder gibt es andere Varianten?
Es gibt auch andere Varianten. Die EU-Kommission hat heute aber schon gesagt, dass sie das jetzt für den wahrscheinlichsten Ausweg hält und hat auch einen Sondergipfel für den 10. April einberufen. Aus Londoner Sicht ist es so, das Parlament ist strikt gegen den No-Deal. Das wollen im Unterhaus nur die ganz, ganz hartgesottenen Brexit-Vorkämpfer und die sind eine absolute Minderheit. Die Mehrheit der Abgeordneten sucht einen Alternativvorschlag. Am Montag finden dazu die nächsten Abstimmungen statt und das Ergebnis heute, das erhöht den Druck aufs Unterhaus erheblich, dann wirklich eine Lösung zu finden. Das ist jetzt keine Spielerei mehr. Die Probeabstimmungen in dieser Woche deuten in diesem Fall auf einen weichen Brexit hin, vielleicht auch auf ein zweites Referendum. Beides würde eine sehr lange Verschiebung bedeuten. Großbritannien würde dann an der Europawahl teilnehmen müssen. Die Alternative dazu ist, wie gesagt, im Moment der No-Deal. Die wahrscheinlichere Variante ist, dass jetzt alle sich zusammenraufen und versuchen, hier noch bis zum 11. April, 23 Uhr, irgendetwas auf die Beine zu stellen, was dann als Lösung in Brüssel präsentiert werden kann.
Mit weiter bestehendem Optimismus war das unsere Korrespondentin aus London, Christine Heuer. Und Themenwechsel. Es gibt eine Konstante unter den Wirtschaftsthemen aus dem Inland. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt, die ist konstant positiv. So war das erneut in diesem Monat, wobei der März ja üblicherweise ein guter Monat für den Arbeitsmarkt ist. Wolfram Welzer über einen besonders guten März in einer allgemein schon guten Arbeitsmarktlage.
Die Konjunkturprognosen werden im Wochenrhythmus nach unten korrigiert. Eigentlich ist heute das Datum für den Brexit und die Automobilzulieferer kündigen Stellenabbau an. Doch der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, zeigt sich selten gut gelaunt. Was auch daran liegt, dass der dreiköpfige Vorstand der größten Bundesbehörde wieder vollständig ist.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sind wieder zu dritt. Herzlich willkommen, Daniel. Zu dritt ist besser als zu zweit. Wir sind jünger geworden und weiblicher insgesamt. Das ist gut.
Neben dem 62-jährigen Detlef Scheele an der Spitze, also jetzt die 42-jährige Valerie Holzbohr und eben der 38-jährige Daniel Terzenbach, zuständig für die Betreuung der Arbeitsagenturen vor Ort und für das Thema Einwanderung. Hauptgrund für die gute Laune aber, die Frühjahrsbelebung am deutschen Arbeitsmarkt hat eingesetzt. Nicht ganz so stark wie von einigen erwartet, aber doch stark genug, um den niedrigsten Märzstand seit der Wiedervereinigung zu erreichen.
Im März waren 2.301.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Februar ist diese Zahl der Arbeitslosen um 72.000 gesunken. Die Arbeitslosenquote lag im März bei 5,1%. Im Vergleich zum Vorjahr gab es 157.000 weniger Arbeitslose.
Und auch die Unterbeschäftigung sank, also jener Wert, bei dem Kranke und Arbeitslose in Kursen mitgezählt werden, und zwar um knapp 200.000 auf jetzt gut 3,2 Millionen. Zunehmend leistet auch der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit einen Beitrag, so BA-Chef Scheele.
Dass die Arbeitslosigkeit in der Grundsicherung besser entwickelt hat als in der Arbeitslosenversicherung, ist bemerkenswert. Denn zum einen werden hier im SGB II Geflüchtete betreut. Zum anderen sind hier die meisten Langzeitarbeitslosen zu finden, für die der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt meist nicht ohne Hürden verläuft.
Zwar hat auch das zur Bundesagentur gehörende Forschungsinstitut IAB Befürchtungen, der Abbau der Arbeitslosigkeit könne in den kommenden Monaten ins Stocken geraten. Aber dass wieder mehr Menschen arbeitslos werden könnten, das glaubt Scheele nicht. Auch nicht mit Blick auf die Automobilbranche.
Wir haben ungefähr 8.000 konjunkturelle Kurzarbeiter zurzeit in der Automobilindustrie. Das ist kein besorgniserregender Wert.
Grund für den Optimismus in Nürnberg ist auch eine Veränderung in der Struktur des deutschen Arbeitsmarkts. Er ist weniger vom Wachstum abhängig als früher.
Das liegt daran, dass wir doch zu einem erheblichen Teil Beschäftigungswachstumseffekte in Branchen haben, die nicht wachstumsinduziert sind. Also Gesundheitsberufe, Pflege, Sozial- und Erziehungsberufe. Und wir sehen, dass Arbeitgeber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger behalten, als sie müssten wegen der Konjunkturlage, weil sie nicht wissen, ob sie den gleichen Mitarbeiter oder einen gleich qualifizierten Mitarbeiter 3, 4, 5 Monate später auch wieder bekommen.
Und schließlich beobachten die Arbeitsagenturen, dass die Erwerbstätigkeit immer noch steigt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs lag im Januar, neuere Zahlen liegen nicht vor, um 660.000 höher als ein Jahr zuvor. Und weil diese insgesamt über 33 Millionen Stellen auch immer wieder neu besetzt werden müssen, geht BA-Chef Scheele davon aus, dass Fachkräftemangel und Fachkräftezuwanderung ein zentrales Thema bleiben, auch während der Konjunkturdelle. Ein Job für den neuen Vorstandskollegen Daniel Terzenbach.
Wir setzen darauf, dass Herr Terzenbach unser internationales Geschäft zum Laufen kriegt. Also das, glaube ich, wird einer deiner Hauptaufgaben sein in den nächsten Monaten, sich da durchzuwühlen und zu gucken, wie man mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz das möglichst Beste macht und wir auch einen Teil zu dem Bereich beitragen, den als ein Baustein von vielen bei der Fachkräftesicherung die Wirtschaft ja braucht.
Denn auch das betonen die Nürnberger Arbeitsmarktexperten immer wieder, auch fehlende Fachkräfte können die Konjunktur bremsen.
Der Arbeitsmarkt im März, Wolfram Welzer war das. Der Bundesverkehrsminister lässt eine Regierungskommission über mehr Klimaschutz im Verkehr nachdenken. Als sich vor einigen Wochen aber herausstellte, dass in dieser Kommission auch nachgedacht wurde über Tempolimits auf Autobahnen, über das Giftthema für politische Popularität schlechthin, da fügte es sich, dass der Minister an seiner Kommission gar nicht mehr so interessiert war. Die wackelt trotzdem weiter, dazu gleich mehr. Im Verkehr sind unterdessen die klimaschädlichen Treibhausemissionen seit 1990 nicht mehr gesunken, was sich beißt mit den Zielen des Klimaschutzplanes, auf den sich die Große Koalition verständigt hat. Angeblich hat der Bundesverkehrsminister nun neue eigene Pläne für mehr Klimaschutz im Verkehr vorgelegt. Die Frage an Nadine Lindner in Berlin: Welche sind das? Ein Tempolimit ist ja sicher nicht dabei.
Nein, das wäre, glaube ich, auch wirklich eine Überraschung. Es gab heute ein Papier, was aus dem Verkehrsministerium kam, über das zuerst die WAZ berichtet hatte, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Das ist eine Seite, das ist recht übersichtlich und wie gesagt, es ist nicht verwunderlich, dass das Wort Tempolimit da nicht draufsteht. Allerdings, wenn man mal so ein bisschen in das Kleingedruckte guckt, auch wenn der Text noch recht übersichtlich ist, sieht man da unter dem Punkt 4 Digitalisierung das Wort Verkehrsverflüssigung und wenn man vorher die Vorgängerpapiere gelesen hat, unter anderem den Zwischenbericht aus der Verkehrskommission, dann weiß man, dass man unter Verkehrsverflüssigung auch Geschwindigkeitsbegrenzungen verstehen kann, weil man sagt, nun ja, wenn die Autos nicht so viel bremsen müssen und dann wieder anfahren müssen, zum Beispiel, wenn sie auf der Autobahn so unterschiedliche Geschwindigkeiten auf den Spuren haben, dann kann das auch zur Verkehrsverflüssigung beitragen, wenn die gleichmäßiger fahren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass von diesem Verkehrsminister noch ein generelles Tempolimit auf den deutschen Autobahnen zu erwarten ist. Prinzipiell ist es so, es ist bislang eine Seite, die es gibt. Das sind 6 Punkte. Man möchte Pkw, Lkw in den Blick nehmen, aber auch öffentlichen Personennahverkehr, Rad. Digitalisierung hatte ich eben angesprochen. Logistik darf man natürlich nicht vergessen. Und damit würde ich auch gerne anfangen, weil es wurde durchgerechnet, wie viel Treibhausgasminderung man von diesen einzelnen Feldern erwarten kann. Und da ist es tatsächlich so, dass man die größten Hoffnungen mit minus 19 Millionen Tonnen bei den Nutzfahrzeugen hat. CO2-arme Fahrzeugflotten möchte man dort haben, unter anderem durch die Flottengrenzwerte, die es jetzt durch die EU gibt, aber auch Kaufanreize für Nutzfahrzeuge mit alternativen Antrieben soll es da geben. Und da hat man mehreres im Blick, zum Beispiel Oberleitungs-Lkw, Wasserstoff wird genannt, aber auch regenerative Kraftstoffe und LNG, also das heißt flüssiges Erdgas. Das möchte man dort alles einsetzen.
Verkehrsverflüssigung packen wir mal in die Schublade mit den besonders griffigen Begriffen. Aber an das Scheuerpapier gedacht, gibt es schon Reaktionen darauf?
Ja, die gibt es, wenn auch etwas zurückhaltend, weil das eine Entwicklung ist, die sich erst seit dem Mittag hier dargestellt hat. Das Verkehrsministerium wollte das Papier jetzt erstmal nicht kommentieren, hat gesagt, nein, das ist bislang nur ein internes Papier. Das Umweltministerium hat etwas schmallippig geantwortet, hat gesagt, naja, so ganz generell freut man sich jetzt erstmal über den Zwischenbericht der Verkehrskommission und man freut sich quasi über jeden Beitrag, der aus dem Verkehrsministerium zum Thema Klimaschutz kommt. Man würde das dann alles prüfen, durchrechnen und auch diskutieren wollen. Ich hatte mit Ernst-Christoph Stolper noch sprechen können vom BUND, der Mitglied in der Verkehrskommission ist. Und er hat auch gesagt, ja, es ist schon gut, wenn Andreas Scheuer, der Verkehrsminister, jetzt Maßnahmen liefert. Und wenn das belastbare Maßnahmen sind, dann umso besser. Allerdings gibt es jetzt zu diesem Einseitenpapier aus dem Verkehrsministerium noch relativ viele Fragen, nämlich ob man nicht dort zu optimistisch mit Maximalwerten gerechnet hat und ob auch deren Wirkung der Instrumente wirklich auch hinterlegt ist. Zum Beispiel zur Frage, was die Digitalisierung, so ein besser vernetzter Verkehr, was der bringen kann und große Debatten, das hat sich ja auch schon durch die Verkehrskommission gezogen, das wurde ja auch in der Industrie zwischen den Autoherstellern diskutiert, diese industrielle Skalierung von strombasierten Kraftstoffen, ob da nicht auch das Verkehrsministerium in dem jetzt vorliegenden Vorstoß zu großzügig war.
Ganz kurz noch die erwähnte Kommission, die Verkehrskommission tagt ja heute auch, was ist da zu erwarten?
Ja, das ist der Lenkungskreis der nationalen Plattform Zukunft Mobilität, wie diese Verkehrskommission offiziell heißt. Man möchte sich dort über den Zwischenbericht der AG1 beugen. 158 Seiten sind es mittlerweile, die man in dieser mühsamen Nachtsitzung erarbeitet hatte. Die möchte man dann überarbeiten und weiterreichen an die Bundesregierung. Man möchte Empfehlungen an die Bundesregierung daraus ziehen. Und dann muss man auch entscheiden, ob die AG1 weiterarbeiten soll und wenn ja, in welchem Format. Dazu gibt es von den Teilnehmern durchaus unterschiedliche Haltungen dazu.
Danke, Nadine Lindner war das. Und Themenwechsel. Am Sonntag finden Kommunalwahlen in der Türkei statt. Gewählt werden unter anderem Bürgermeister und Stadträte. Die Wahl gilt aber auch als Stimmungstest für Präsident Erdogan. Und dass die Wirtschaftslage in der Türkei mit dem Adjektiv angespannt nur unzureichend beschrieben ist, das dürfte Erdogan nicht gerade in die Hände spielen. Dieter Reg zur wirtschaftlichen Situation in der Türkei.
Die türkische Lira im freien Fall, Anleger stoßen türkische Staatsanleihen ab, Aktienkurse auf Talfahrt. Die Türkei wird seit etwa einer Woche erneut von einer Finanzkrise geschüttelt. Für Janis Hübner von der Deka Bank setzen sich damit Probleme fort, die mit der Währungskrise im vergangenen August begonnen haben und die türkische Wirtschaft in die Rezession getrieben haben. Aktuell hat Finanzinvestoren die Beobachtung verschreckt, dass die Devisenreserven der Türkei zurückgegangen sind.
Dieser Rückgang deutet darauf hin, dass die Zentralbank am Devisenmarkt interveniert, um die Lira zu stützen, was jetzt im Vorfeld der Kommunalwahlen am Sonntag politisch verständlich ist, aber aus ökonomischer Sicht einfach ein großes Problem, weil die Währungsreserven ohnehin schon sehr niedrig sind.
Sowohl türkische als auch ausländische Investoren schichten ihre Anlagen um. Raus aus dem Lira-Bereich, rein in Dollar- oder Euro-Anlagen. Das lässt unter anderem die türkische Währung an Wert verlieren. Präsident Erdogan macht mit viel Wahlkampfgetöse, wie er es sagt, Manipulationen ausländischer Investoren für die Krise verantwortlich. Damit will er nach Einschätzung von Carsten Pszeski von der ING-Bank drohende Einbußen seiner AKP-Partei bei den Kommunalwahlen am Sonntag verhindern. Verluste, die durchaus real sind.
Das sehen dann Finanzmärkte wieder als ein Zeichen für noch neue Instabilität in der Türkei. Und dann ist durchaus die Gefahr da, dass die Finanzmärkte nach dem Wochenende sich noch weiter zurückziehen aus der Türkei.
Politische Unsicherheit und wirtschaftliche Instabilität. Die Politik der türkischen Regierung unter Präsident Erdogan hat das Vertrauen von Investoren zerstört. Dabei spielen auch die zahlreichen Versuche des Präsidenten eine Rolle, sich in die Politik der Notenbank einzumischen. Carsten Pszeski.
Wir sehen allgemein natürlich, dass die Notenbank es jetzt im letzten Jahr nicht richtig geschafft hat, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Wir haben immer noch eine Inflationsrate von knapp 20%, trotz einem Leitzins von über 20%, das darf man auch nicht vergessen.
Obwohl die Notenbank gegen den Widerstand von Präsident Erdogan den Leitzins auf 24% erhöht hat, bezweifeln Finanzexperten durchgängig die Unabhängigkeit der Währungshüter. Jörg Krämer von der Commerzbank formulierte diese Skepsis bereits unmittelbar nach der Zinsentscheidung im vergangenen September.
Das ist ein unerwartet starkes Signal der türkischen Zentralbank. Das Problem ist nur, wie nachhaltig ist dieser Schritt? Wie unabhängig ist die Zentralbank wirklich?
Den Beweis wirklicher Unabhängigkeit muss die türkische Zentralbank nach Ansicht von Janis Hübner von der Deka Bank noch antreten. Zudem muss die Türkei ihre Wirtschaftsstruktur verändern, um der Krise zu entkommen.
Die Türkei muss weniger abhängig von Auslandskapital werden. Das heißt, sie muss ihr Leistungsbilanzdefizit nachhaltig reduzieren. Dafür müssen sie es zum einen schaffen, mehr international wettbewerbsfähige Exportgüter zu produzieren. Zum anderen müssen sie von den Energieimporten weniger abhängig werden.
Würde die türkische Regierung diese Notwendigkeiten anerkennen, wäre das nach Ansicht des Deka-Ökonomen schon ein positives Signal für Investoren.
Dieter Reg war das. Deutschlands Schuldenberg ist im vergangenen Jahr wieder ein Stück kleiner geworden. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Wie die Bundesbank mitteilte, haben sich die Staatsschulden im vergangenen Jahr um 52 Milliarden Euro reduziert. Sie liegen nun bei gut 2 Billionen Euro. Die Schuldenquote, also das Verhältnis der Schulden zur gesamten Wirtschaftsleistung, habe sich auf 60,9% reduziert und sank damit das sechste Mal in Folge. Allerdings liegt die Schuldenquote noch immer knapp über der europäischen Schuldenobergrenze von 60% des Bruttoinlandsprodukts. Im kommenden Jahr soll die EU-Vorgabe erstmals seit 17 Jahren eingehalten werden. Die Bundesregierung hat den Waffenexportstopp für Saudi-Arabien verlängert. Das Moratorium wird nach einem Beschluss der Koalition um ein halbes Jahr bis Ende September ausgeweitet. Nach Medieninformationen gibt es Ausnahmen für einige französische Firmen, die Gemeinschaftsgüter mit deutschen Bauteilen ausliefern dürfen. Diese sollen dann aber ebenfalls nicht im Jemenkrieg eingesetzt werden dürfen. Der Rüstungsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Markus Keim, hält diese Einschränkung für wenig praktikabel. Die politische Verantwortung werde so auf Dritte ausgelagert, sagte er heute Mittag im Deutschlandfunk. Die USA und China geben sich in den Verhandlungen über eine Lösung ihres Handelsstreits optimistisch. US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte per Twitter, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und er hätten, so wörtlich, konstruktive Gespräche in Peking geführt. Auch die chinesische Delegation sprach in einer Mitteilung von neuen Fortschritten. Die Verhandlungen in Peking enden heute und sollen in der kommenden Woche in Washington weitergeführt werden.
Wirtschaftsmeldungen mit Katja Scherer waren das. In Deutschland gibt es noch einen gesetzlichen Schutzraum für das Taxigewerbe. Ausbreiten konnten sich private Fahrdienste wie Platzhirsch Uber bislang in Deutschland nicht. Anders ist das in den USA und in vielen anderen Ländern. Und dabei ist vergleichsweise unbekannt der Uber-Konkurrent Lyft. Der aber ging heute an die Börse in den USA. Kai Clement dazu.
Der kleinere Konkurrent namens Lyft ist bislang nur in den USA und Kanada aktiv, hat aber das Wettrennen um den Börsengang gewonnen. Mehr als 30 Millionen Aktien gibt Lyft auf den Markt und das Interesse ist so groß, dass es sich der Fahrdienstvermittler mit dem markant rosafarbenen Schriftzug kurz vor dem Börsengang leisten konnte, den Aktienpreis anzuheben. Von zunächst 62 bis 68 auf nun eine Spanne von 70 bis 72 Dollar. Lyft liefert sich mit Uber nicht nur einen Preiskampf um den nordamerikanischen Markt, auch der Wettstreit um den Weg zur Börse sei geradezu mörderisch gewesen, schreibt das Wall Street Journal. Fast schon erstaunlicherweise habe der Underdog all das überlebt. In Vorbereitung seines Börsengangs hat das Unternehmen auch erstmals Finanzzahlen vorgelegt. Die sehen ziemlich rot aus, denn demnach ist zwar der Umsatz vergangenes Jahr auf 2,2 Milliarden Dollar angestiegen und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Auch der Marktanteil ist deutlich gewachsen. Gleichzeitig aber ist auch der Verlust im selben Zeitraum gestiegen von 688 auf 911 Millionen Dollar. Zu den Risiken für Anleger gehören neben den Bilanzzahlen und dem heftigen Konkurrenzkampf auch die zunehmend scharfe und kritische Regulierung der Fahrdienstvermittler und die Frage, welches Unternehmen zuerst den Durchbruch bei selbstfahrenden Autos schaffen wird.
Kai Clement über den Börsengang des Fahrdienstes Lyft. Und der ist auch in Frankfurt ein Thema, denn die Aktie kann auch in Frankfurt gehandelt werden. Wissen Sie was drüber, Dorothee Holz?
Ja, man kann sich auf jeden Fall den Umweg über New York sparen. Und auf jeden Fall war der Börsengang sehr erfolgreich. Anleger haben sich um die Aktien gerissen. Der erste Preis lag bei gut 87 Dollar, 21% über dem Ausgabepreis. Und ja, das bei einem Unternehmen, das rote Zahlen schreibt.
Der Börsentag als Ganzes, der steht unter dem Eindruck der neuerlichen Brexit-Schlappe.
Das Drama geht weiter. Das Risiko eines Chaos-Brexit steigt, sagt die EU. Und das sieht man auch am Aktienmarkt ähnlich. Aber der DAX hat sich trotz der dritten Schlappe für Theresa May nicht aus dem Tritt bringen lassen, ist kurz abgetaucht, hat sich wieder erholt. Der DAX steigt um 0,8% auf 11.517 Punkte und hat sich über die Woche gesehen 1,3% draufgeschafft. Als Stütze erweist sich die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Unterstützt auch die New Yorker Märkte. Der Dow Jones legt 0,5% zu.
Gucken wir auf die DAX-Gewinner, ThyssenKrupp ganz vorne. Weshalb?
Dem Konzern winkt ein Großauftrag aus Brasilien, und zwar in der Marinesparte. Zusammen mit einem Partner ist ThyssenKrupp bevorzugter Bieter für den Bau von 4 Korvetten. Nach früheren Angaben soll die Bestellung ein Volumen von 1,6 Milliarden Dollar haben. Die Aktien ziehen um fast 4% an, kommen aber von ziemlich weit unten. Gestern waren ThyssenKrupp-Aktien auf den tiefsten Stand seit Juni 2012 gefallen.
Merck, der Pharmakonzern, würde gerne die US-Firma Versum übernehmen. Das ist ein Zulieferer für die Halbleiterindustrie. Der will aber nicht oder doch vielleicht?
Ja, vielleicht doch, Frau Becker. Oder wie soll man das deuten, dass Versum jetzt doch zu Gesprächen bereit sein soll? Allerdings haben die Amerikaner die bisherige Offerte von 6 Milliarden Dollar zurückgewiesen. Man pokert ganz klar auf einen höheren Preis.
Erneut ein Thema Wirecard. Die Aktien hatten sich erholt die Woche über bis heute. Heute bricht das alles wieder zusammen.
Und zwar um 8% geht es runter. Die britische Zeitung Financial Times lässt sich trotz Schadenersatzdrohungen von Wirecard nicht bremsen, lässt nicht locker, hat wieder einen Bericht über Unregelmäßigkeiten im Asiengeschäft veröffentlicht. Wieder dementiert der DAX-Konzern, aber kann die Anleger mit seinem Dementi nicht beruhigen. Wirecard scheint sehr angreifbar zu sein.
Blick noch auf Lufthansa. Ärger mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO hat man da.
Ja, und das kostet die Aktie 1,5%.
Gewinnwarnung von TUI noch hat mit den Absturzfliegern von Boeing zu tun.
Ja, TUI ist der größte Betreiber dieser Flugzeuge in Europa und hat deswegen ein Problem. Das drückt den Gewinn um 200 Millionen Euro. Deshalb eine Gewinnwarnung, die Aktien tief im Minus.
Euro-Anleihen und Goldpreis.
Der Euro etwas höher bei 1,1235 $. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich um 54 Cent. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf -0,13%. Gold kaum verändert bei $1,295.
Dorothea Holz war das und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur. Heute hier verabschiedet sich Birgit Becker.